herzliches Willkommen zu eurem Plüms Tierschutz-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Plüms klärt über alle Natur- und Tierschutzthemen auf, gibt Tipps zur artgerechten Tierhaltung und spricht das aus, was viele vielleicht nicht hören wollen. Wir wollen die Wertschätzung gegenüber unserer Natur und unseren Tieren in den Vordergrund rücken. Denn nur so lässt es sich doch glücklich und ausgeglichen leben.
Hallo, Herr Dr. Dura. Schön, dass wir Sie heute zum Interview bei uns begrüßen dürfen und dass Sie sich die Zeit dazu genommen haben. Wir wollen ja heute über Sie und speziell auch über Ihren Beruf beim Landratsamt Göppingen sprechen, als Amtsveterinär bei der Stadt und was dieser Beruf, also eher diese Berufung, so mit sich bringt. Beginnen wir aber mal ganz von vorne. Wer sind Sie und wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
Ja, wie schon angeklungen hat, mein Name ist Dr. Ulrich Dura. Ich bin von Beruf Amtstierarzt im Landratsamt Göppingen, bin dort seit 2,5 Jahren ungefähr und leite dort das Amt. Manche würde da sagen, ich bin einfach der Chef.
Okay, wunderbar. Und gerade mal zum Überleiten, was beinhaltet denn die Arbeit eines Amtstierarztes? Können Sie uns da vielleicht ein paar Sachen schildern, wie so der Alltag aussieht, damit sich unsere Zuhörer ein bisschen besser was drunter vorstellen können?
Ach herrje. Ein Amtstierarzt hat Zuständigkeit für Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit, Tierschutz, Tierarzneimittel, ist zuständig für sogenannte Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabak. Ja, das wäre eigentlich so grob einmal das abgerundete Bild. Im Prinzip geht es darum, alles, was mit dem Mensch in Berührung kommt, in irgendeiner Form, sei es als Lebensmittel oder als Kleidung oder Ähnliches. Und bei den Lebensmitteln geht es halt so, dass wir auch alle Tiere, die da dazugehören, bei den Lebensmitteln bis in den landwirtschaftlichen Betrieb zu betreuen haben. Und neben den Tieren, die in der Landwirtschaft so unterwegs sind, auch die, die im Zuhause des Einzelnen ab und zu unterwegs sind. Sprich Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, alles, was da dazu gehört.
Und das alles sind praktisch die Aufgaben von einem Amtstierarzt. Und Sie arbeiten ja jetzt im Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz. Wird es dann da zusammengeführt oder ist es nur ein Teil von dem, was ein Amtstierarzt an Aufgaben hat?
Nee, das sind im Prinzip das ganze Spektrum der amtstierärztlichen Arbeit ab. Aber neben den Amtstierärzten gibt es natürlich noch ein paar Leute, die auch noch da mitarbeiten müssen, damit das Ganze klappt. Das sind Verwaltungsbeamte, das sind Veterinärhygienekontrolleure, das sind Lebensmittelkontrolleure, die da alle mitarbeiten. Und im Bereich der Fleischhygiene sind es auch amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten, die mitarbeiten. Ich habe insgesamt 48 Mitarbeiter.
Okay, braucht man wahrscheinlich auch bei der Aufgabe.
Allerdings, ja.
Und wann werden Sie denn da tätig? Also wie sehen da Ihre Einsätze aus und mit wem arbeiten Sie dann zusammen oder mit welchen Organisationen arbeiten Sie zusammen?
Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also wir unterscheiden erst einmal in die Arbeiten, die wir in der Routine machen. Das heißt, unser tägliches Geschäft, völlig unabhängig davon, ob uns jemand anruft oder uns einen Brief schreibt oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel werden landwirtschaftliche Betriebe routinemäßig von uns besucht, um nachzuschauen, ob dort alles in Ordnung ist, ob die Tiere sauber gehalten werden, ob die gesetzlichen Bestimmungen einfach eingehalten werden. Das ist so das Routinearbeiten. Das umfasst alle Rechtsbereiche. Also im landwirtschaftlichen Betrieb kontrollieren wir das Thema Tiergesundheit, Tierschutz, Tierarzneimittel. Wenn wir im Lebensmittelbetrieb sind, dann schauen wir, ist der sauber, sind die Temperaturen eingehalten. Das machen wir in der Routine jeden Tag. Und dazu kommt on top das Thema jemand zeigt zum Beispiel eine Tierhaltung an oder jemand zeigt einen Lebensmittelbetrieb an, jemand meldet, dass ihm am Wochenende nach einem Kneipenbesuch schlecht wurde, Klammer auf, müssen wir immer prüfen, woher das kommt. Da gibt es ja unterschiedliche Gründe, dass einem schlecht werden kann. Und das sind die Sachen, die dann tagtäglich für uns auch nicht planbar reinkommen. Das heißt, die müssen wir zusätzlich zu unserem normalen Tagesgeschäft einfach miterledigen, was uns ab und zu durchaus für die ein oder andere Herausforderung stellt, weil ich habe zwar 48 Leute, die sind aber in allen Richtungen im Kreis unterwegs. Landkreis Göppingen hat 250.000 Einwohner. Wenn man das einmal dann umrechnet, wie viele Hunde, wie viele Katzen da sind, da hätten wir ganz ordentlich zu tun. Und da sind wir eigentlich schon mit der Routinearbeit gut eingedeckt. Von daher bringt jeder zusätzliche Auftrag uns ein bisschen ins Schwitzen, das alles in dem Tagesgeschäft mit unterzubringen. Anrufen tun bei uns meistens die Bürger, die zum Beispiel am Wochenende beim Spazierengehen etwas gesehen haben und uns das dann einfach mitteilen wollen. Wir gehen dann raus und prüfen, gibt es da irgendwas zu beanstanden, ja oder nein?
Und bewahrheitet sich dann der Anruf oder ist da abzuwägen, dass da so und so viel Prozent sich im Sand verläuft oder dass da schon wirklich Gefahr in Verzug war oder Handlungsbedarf besteht?
Ja, da wird es ein bisschen schwierig. Wir haben die Anrufe, wo sich Leute einfach Sorgen machen. Ja, die Sorgen kann man dann durchaus verstehen, aber nicht an jedem Fall ist dann wirklich auch was dran. Teilweise, weil die Leute natürlich in Unkenntnis dessen, was A, der Tierbedarf ist oder was die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, da haben sie einfach keine Kenntnis drüber. Man muss auch sehen, dass natürlich vor allem im Bereich Tierschutz jeder so seine eigene Auffassung hat, was man unter Tierschutz versteht. Ich muss aber das geltende Recht vertreten. Ich habe manchmal auch eine andere Auffassung von Tierschutz, muss mich aber an das geltende Recht halten. Und da sind die Anforderungen, je nachdem, in welchem Bereich wir sind, nicht immer allzu hoch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Zeitgenossen, die ihrem Mitmenschen einfach mal nichts Gutes wollen und deswegen uns auf den Plan rufen, damit wir zum Ärger dessen, der angezeigt wird, bei dem vor der Haustür stehen. Wenn es dann noch etwas dramatischer geschildert wird, dann steht unter Umständen die Polizei mit uns vor der Haustür. Oder, das sind die anderen Fälle, die Polizei war 3 Stunden vorher da, weil auch eine Anzeige bei der Polizei gemacht wurde. Solche Fälle gibt es leider auch. Ist für uns nicht erfreulich, weil es uns einfach Zeit raubt, für die Fälle, wo wir Zeit bräuchten. Und dann haben wir natürlich auch Anzeigen von Leuten, die sich sehr gut auskennen, die dann mit Fug und Recht anrufen und sagen, hier, da und dort ist dieses, das und jenes nicht in Ordnung und absoluten Treffer ins Schwarze damit machen. Ja. Sind meistens Leute, die sich in einem relativ schmalen Teilbereich auskennen, also ein Hundehalter, der eine Hundehaltung sich angeschaut hat oder ein Pferdebesitzer, der eine Pferdehaltung anzeigt, weil er sich da in einem Bereich befindet, wo er grob weiß, auch aus eigener Erfahrung, welche rechtlichen Regelungen unter Umständen gelten. Da tun wir uns leichter, weil auch die Anzeige deutlich konkreter wird. Also klassisch ist die Anzeige, ich glaube, das Tier wird nicht artgerecht gehalten. Aber die Leute können dann keine nähere Ausführung machen, was man darunter versteht und was man beobachtet hat. Und das sind Anzeigen, mit denen wir nicht allzu viel anfangen. Häufig kommt es auch vor, dass die Leute glauben, dass wir nichts tun, weil wir gehen dann dort natürlich vorbei. Nun ist es aber so, das geht Ihnen genauso wie mir. Während der Arbeit sind wir meistens nicht zu Hause. Wenn wir dann vor der Haustür stehen, klingeln, macht uns unter Umständen halt niemand auf. Dann können wir vielleicht das Kaninchen uns nicht ansehen. Ja, dann brauchen wir 3, 4 Anläufe, bis wir irgendwann mal jemand erreichen, um uns das Kaninchen anzusehen. Das wird uns dann teilweise als Untätigkeit vorgeworfen, weil die Leute natürlich überhaupt nicht mitbekommen, dass wir schon 3-mal vor der Haustür gestanden sind. aber damit müssen wir leben. Das gehört auch zum Schicksal des Amtstierarztes.
Ja, und wie sollte dann Ihrer Meinung zum Beispiel so ein Anruf aussehen? Also die Leute, wo sich bei Ihnen melden, die Menschen, wo sich bei Ihnen melden, die könnten ja rein theoretisch, ich nenne es jetzt mal überspitzt gesagt, Protokoll führen. Das würde Ihnen ja wahrscheinlich schon mal helfen, wenn man aufschreibt, zu welcher Tageszeit welcher Verstoß vorliegt oder wann sich so etwas immer abspielt oder einfach mal da ein bisschen Buch drüber führen. Würde das Ihnen und Ihren Kollegen bei der Kontrolle helfen oder wäre das eher kontraproduktiv?
Das könnte helfen. Das wäre jetzt die Frage, was der Verstoß letztendlich nachher sein soll. Aber also für uns wichtig ist, so konkret wie möglich. Das fängt schon an bei der Adresse. Also wenn mir jemand erzählt, dass 3 Häuser weiter ein Hund gehalten wird und es wäre nicht artgerecht, er mir aber die Hausnummer nicht nennen kann, dann wird's etwas komisch. Ja, also Adresse wäre wichtig. Der Name wäre wichtig. Also wenn wir in einem Mehrfamilienhaus nach einem Hund suchen müssen, wird's einfach schwierig, wenn der Hund auf Klingeln keine Reaktion zeigt. Woher sollen wir dann feststellen, in welcher Wohnung befindet sich der Hund? Also ein Name wäre zum Beispiel wichtig. Und dann die Verstöße oder die Umstände, wo man glaubt, dass es vielleicht ein Verstoß wäre, dass es eine nicht artgerechte Haltung wäre, konkretisieren. Also hat das Tier Wasser, hat das Tier Futter, sieht es unterernährt aus, wie ist es mit dem Gassigehen? Also häufig haben wir den Vorwurf, der Hund wird nicht regelmäßig ausgeführt. Da ist für uns wichtig, bezieht sich diese Beobachtung auf den Zeitraum 8 Uhr bis 18 Uhr oder umfasst er 24 Stunden, dass die Leute unter Umständen zu Zeiten unterwegs sind, wo der Anzeigenerstatter oder die Erstatterin das gar nicht mitbekommen. Ja, da muss man dann schon, also zum Telefonhörer greift man relativ schnell, ja, weil man vorher sonst sich etwas Mühe geben müsste, etwas genauer die Sache zu prüfen. Und da tun sich die Leute etwas schwer. Die würden gern uns die komplette Prüfung überlassen.
Und die Menschen, wo Sie jetzt bei Ihnen melden können oder dürfen die sich auch anonym melden, weil Sie jetzt zum Beispiel Bedenken haben, dass Sie mit einem Nachbar Clinch bekommen, wenn Sie ihn jetzt wegen irgendeiner, in deren Augen nicht artgerechten Haltung anzeigen, oder wäre das eher kontraproduktiv?
Nein, also wir nehmen anonyme Anzeigen entgegen. Gar kein Thema, machen wir. Aber, jetzt kommt's aber. Bei einer anonymen Anzeige muss man sich bewusst sein, wenn sie wirklich anonym ist, ich sage gleich noch was dazu, dann haben wir keine Möglichkeit, rückzufragen. Darüber muss man sich bewusst sein. Also wenn es dann, einfache Erklärung, auf dem Grundstück hinten an der Kreuzung rechts. Wir fahren dorthin, suchen und finden nicht. Dann würden wir gerne natürlich rückfragen, ob wir überhaupt an der richtigen Stelle gesucht haben. Wenn das wirklich anonym ist, können wir das nicht. Dann sind wir chancenlos, das zu korrigieren. Das funktioniert einfach nicht. Wir haben häufig, das muss man auch dazu sagen, zu anonym Anrufe, wo ich im Prinzip die Telefonnummer auf dem Display sehe. Wenn ich die Telefonnummer auf dem Display sehe, dann notiere ich mir die. Und dann geht die logischerweise sofort in die Akte. Ist also erfasst. Dann ist mit anonym, dann kann jemand zwar seinen Namen nicht nennen, aber ich habe seine Telefonnummer. Dann ist er nicht mehr anonym. Darüber sollte man sich bewusst sein. Genauso wie wenn ich meinen Namen nenne und hinterher sage, ich möchte anonym sein. Sollte man übrigens auch, wenn man per E-Mail kommuniziert, sich darüber bewusst sein, wenn man Vor- und Nachname in irgendeiner Form in der E-Mail-Adresse hat und darüber anonym versucht zu kommunizieren, funktioniert das auch nicht sonderlich gut. Also von daher anonym, ja, nehmen wir entgegen, aber der anonym erstatten möchte, sollte dann auch versuchen, anonym zu bleiben.
Entsteht durch dieses anonyme Darlegen von so einem Fall für Sie auch Nachteile, wenn Sie solche Fälle dann aufdecken? Also sei es jetzt darum, dass Sie irgendwie Zeugen brauchen oder andere diverse Sachen, die diesen Fall untermauern?
Also ein Fall vor Gericht ist mit Zeugen immer besser, ganz klar. Ja? Wenn es eine anonyme Anzeige ist, die wirklich anonym ist, dann müssen wir halt auf den Zeugen verzichten. Dann ist ausschließlich, und das muss man sich auch bewusst sein, dann gilt ausschließlich der Umstand, den wir zum Zeitpunkt unserer Kontrolle feststellen. Da kann sich in der Zwischenzeit etwas zum Positiven oder Negativen verändert haben. Beim Negativen wäre es irrelevant, weil das würde ja in den Fall einfließen. Aber wenn sich zum Positiven schon gewandelt hat, dann sehen wir natürlich nicht mehr den Zustand, wie er bei der Anzeige war. Und aufgrund fehlender Daten können wir auch keinen Zeugen dann benennen, der diesen Umstand irgendwo schildern könnte. Das ist der Nachteil. Sobald aber Telefonnummer oder Ähnliches bekannt wäre, kann das Gericht dann auch die Person als Zeugen laden, selbst wenn wir sagen, brauchen wir nicht. Ja, gibt es eine Gerichtsladung und dann muss man sich als Zeuge mit dem Gericht auseinandersetzen.
Das bedeutet, wer wirklich helfen will, sollte seinen Vor- und Zunahme angeben. Aber bevor man natürlich sich gar nicht meldet oder ja, den Fall, wie gesagt, nicht benennt, dann kann man es auch anonym tätigen.
So würden wir das
nennen. Okay. Ja,
so ist okay.
Okay. Und können Sie uns mal vielleicht etwas zu Ihrem, nennen wir es mal, prägnantesten Einsatz in der Tierhaltung oder Versorgungskontrolle sagen?
Da wird schwierig. Aus dem einfachen Grund, also der prägnanteste wäre ja ein Fall, der so heraussticht, dass er einem ewig im Gedächtnis bleibt. Das Problem ist, dass wir also gefühlt relativ viele schwere Fälle im Bereich Tierschutz haben und auch im Bereich der Lebensmittelüberwachung, die aber, und das muss man, das ist, glaube ich, sehr menschlich, die im Laufe der Zeit immer etwas verblassen, weil sie natürlich von anderen Fällen wieder abgelöst werden. Von daher also wirklich den Fall schlechthin, der mich über Jahrzehnte hin begleitet, ich bin jetzt seit 22 Jahren in dem Beruf, den gibt es eigentlich nicht. Was mich eher erschreckt, ist, dass die Anzahl der Fälle, die man als schwer einstufen würde, im Laufe der letzten 10 Jahre doch deutlich zugenommen haben. Das muss man leider so sehen. Die Gründe können völlig unterschiedlich sein.
Und die Fälle an sich sind dann, also jeder einzelne Fall ist dann schlimmer geworden in den letzten Jahren oder sie haben sich einfach gehäuft, dass sie öfters aufgetreten sind?
Die Häufung ist ein großes Thema, wobei das natürlich auch daher kommen kann, dass die Sensibilität in der Bevölkerung heute eine andere ist als vor 10 Jahren. Dass man einfach häufiger eine Anzeige bekommt, die sich halt eben häufiger auch bewahrheitet. Dass die Leute mit dem Thema Tierschutz deutlich sensibler umgehen als in der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sich auch noch weiter fortsetzen wird in der Zukunft. Die Schwere an sich, glaube ich nicht, dass sich die verändert hat, wirklich. Aber das Bewusstsein über die Schwere hat sich in unserer Gesellschaft meines Erachtens durchaus verändert. Also man stuft Dinge heute als schwer ein, die man früher vielleicht nicht so eingestuft hätte. Ja. Auch weil sich natürlich die Rechtsetzung etwas ändert. Wir haben im Prinzip so alle paar Jahre eine Verschärfung. Im Tierschutzrecht ist die noch sehr kommod, in anderen Rechtsbereichen deutlich stringenter. Aber wir haben immer eine Verschärfung des Rechtsbereiches und damit kommen natürlich auch hier und da mehr Fälle ans Tageslicht, zwangsläufig.
Was ja aber auch zeigt, dass die Gesellschaft sich entwickelt hat und mehr hinschaut und, wie Sie schon gesagt haben, mehr für den Tierschutz sensibilisiert wurde. Also das ist ja rein theoretisch auch eine positive Entwicklung.
Ja, würde ich auch positiv sehen, ja.
Und wenn man jetzt mal so über die Einsätze spricht, können Sie uns da mal oder auch unseren Zuhörern eine Zahl nennen, wie viele Tierschutzeinsätze zum Beispiel pro Woche bei Ihnen so auf dem Tisch landet?
Also im Schnitt, ja, Tierschutzfälle, im Schnitt würde ich sagen, bekommen wir mindestens täglich eine Anzeige. Ja, das heißt, rein von den, also täglich bezogen auf die Wochenarbeitstage, also 5 Tage die Woche. Sprich, im Jahr haben wir etwas über 200 Anzeigen, die da reinkommen. Klammer auf, und ungefähr die Hälfte sind Fälle, die wir auch dann bearbeiten. Die andere Hälfte sind eben die vorher schon erwähnten, ich zeige mal meinen Nachbar an, weil der, keine Ahnung, mit seinem Auto vor meiner Einfahrt geparkt hat oder welcher Grund auch immer dahinter steht. Das Problem ist, dass ein Fall nicht mit einem Besuch immer beendet ist. Insbesondere im Tierschutz sind es teilweise sehr, sehr langwierige Fälle. Insbesondere dann, wenn es auch in eine gerichtliche Auseinandersetzung geht. Also wenn sich derjenige, den wir kontrollieren, in welcher Form auch immer dann gerichtlich wehrt, dann kann das auch sein, dass ein Tierschutzfall mal über Jahre geht.
Und wenn man sich jetzt im Prinzip mal die einzelnen Fälle direkt anschaut, kommen da mehr aus privater Sicht oder sind da auch mal Sachen dabei, wie zum Beispiel beim Bauer um die Ecke oder aus einer Zoohandlung? Da gibt es ja noch so viele verschiedene Dinge und Möglichkeiten. Also wie ist da ungefähr so das Verhältnis?
Also das Verhältnis spiegelt sich, glaube ich, wieder in der Anzahl der Tiere, die gehalten werden, ein Stück weit. Also wir haben deutlich weniger landwirtschaftliche Tiere in der Haltung, als wir jetzt Heimtiere. Weil die Heimtiere, das muss man ja durchaus bedenken, die beschränken sich nicht auf Hund, Katze, Maus, sondern da gehören die ganzen Vögel dazu, die Schildkröten und. Das ist eine bunte Palette bis hin zu den Reptilien, die inzwischen auch einen sehr umfangreichen Part einnehmen in der Heimtierhaltung. Und von daher ist natürlich der Schwerpunkt eigentlich in der Heimtierhaltung. Die Auswirkungen sind in der Nutztierhaltung deutlich höher, weil dort sind Leute beruflich damit im Umgang. Das ist kein Privatvergnügen, kein Hobby, sondern die machen das gewerblich, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und von daher sind dort auch die Auswirkungen deutlich dramatischer, wenn mal ein Tierschutzfall auftritt.
Und nochmal kurz zurückzukommen zur Lebensmittelkontrolle. Wie ist da im Prinzip das Verhältnis zu der Kontrolle im Tierschutz oder was genau kontrolliert man denn in der Lebensmittelkontrolle?
Wir sprechen von der Lebensmittelüberwachung. Die hat den Charme, dass sie Vorgaben hat, wie viel wir zu kontrollieren haben. Wir haben jetzt zum Beispiel im Landkreis Göppingen ca. 7000 Lebensmittelbetriebe. Die sind verteilt auf derzeit 8 Lebensmittelkontrolleure, die die Kontrolle dort übernehmen. Und in Abhängigkeit der Produktion, also was für ein Lebensmittelbetrieb ist es, haben wir entsprechende Kontrollrhythmen, die wir einzuhalten haben. Also ich sage es jetzt mal so, ein Getränkemarkt, der ausschließlich Getränke in Flaschen abgibt, wird deutlich seltener kontrolliert als eine Metzgerei um die Ecke. Ja, weil die Metzgerei frische, offene Waren hat, die auch noch als leicht verderblich gelten, also sind wir dort deutlich häufiger. Und die Lebensmittelkontrolleure haben grob ein Tagespensum von im Schnitt 2,5 Betriebe pro Tag, die sie zu kontrollieren haben und müssen aber darüber hinaus, deswegen diese Kommazahl, darüber hinaus Proben nehmen von Lebensmitteln. Sie müssen den Teil Beratung mit abdecken, wenn ein Lebensmittelbetrieb zum Beispiel umbauen will oder neu bauen will. Sie haben zum Teil auch Beratung für Vereine, die Vereinsfeste machen. Das muss geschultert werden. Oder gehen in Kindergärten, die zum Beispiel Essen aufbereiten oder wo die Eltern das Essen dann im Kindergarten reihum zubereiten. Schulen, das gehört alles mit dazu. Von daher umfangreiches Paket für die Lebensmittelkontrolleure, die im Prinzip tagtäglich im Außendienst sind, und zwar routinemäßig. Und dann kommen eben ad hoc dazu Beschwerdeproben, wo jetzt ein Bürger mit einem Paket zum Beispiel unterm Arm bei uns vorbeikommt oder auch nur anruft, dass er irgendein Produkt irgendwo gekauft hat und festgestellt hat, dass da zum Beispiel Glassplitter drin wären. Dann holen wir das Produkt ab oder wenn er es uns bringt, nehmen wir es entgegen und bringen das zur Untersuchung und schauen, dass dieser Mangel keinen weiteren Schaden anrichtet. Sprich, der Lebensmittelkontrolleur gibt es dann ein europäisches Schnellwarnsystem ein, sodass je nachdem, um welches Produkt es sich handelt. Manche Produkte werden europaweit vertrieben, sodass alle europäischen Staaten darüber Bescheid wissen, welches Problem gerade vorherrscht, sodass man diese Produkte dann vom Markt nehmen kann. Und auch dieses vom Markt nehmen ist Aufgabe der Lebensmittelkontrolle, der Lebensmittelüberwachung, sodass wir auch fast täglich sogenannten Rückrufen von Produkten hinterhergehen. Weil man muss, wenn man sich Supermarkt sich anschaut, dann sind wir ja im 10.000, 20.000 Produktebereich, was da alles unterwegs ist.
Ja, also man sieht, die Arbeit bei Ihnen ist sehr umfassend und auch sehr, ja, mit sehr vielen Variationen. Es ist natürlich so, dass Sie ja natürlich den Bereich im Büro haben, aber wie gesagt, halt auch die Kontrollen draußen. Wie ist es so, wie sind die Menschen, die Sie dann kontrollieren, auch die, wo jetzt die Tiere nicht artgerecht halten oder eben auch, wenn Sie jetzt einem Verstoß bei der Lebensmittelüberwachung nachgehen, wie kommen diese Personen auf Sie zu? Waren Sie selbst auch schon mal in Gefahr oder kann man mit denen dann oftmals sehr gut reden oder was sind da so Ihre Erfahrungswerte?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir treffen in dem Bereich auf Personen, die anfänglich unter Umständen sehr aggressiv reagieren. Das ist aber, hat ein Stück weit natürlich mit dem Adrenalinspiegel zu tun. Da kommt jemand, in Anführungszeichen Fremdes, und wirft einem auf gut Deutsch was an den Kopf. Und wenn man ehrlich ist, jeder fühlt sich ungern ertappt bei etwas. Und von daher reagiert man natürlich erst etwas unwirsch. Die große Zahl derjenigen beruhigt sich relativ schnell und erkennt eigentlich den Fehler, weil man im Unterbewusstsein schon immer wusste, dass das ein Fehler ist. Das ist so die breite Masse. Das sind allerdings auch die, die anschließend gewillt sind, das zu korrigieren. Da haben wir relativ gute Erfolgsaussichten. Das funktioniert. Dann haben wir einen Teil, die reagieren aggressiv und bleiben aggressiv. Im Ernstfall braucht es dann unter Umständen auch mal die Hilfe der Polizei. Klammer auf, es gab auch schon den einen oder anderen Einsatz, wo dann Personen festgesetzt wurden. Also die Polizei hat sie dann in Gewahrsam genommen, damit wir in Ruhe arbeiten können. Und es gibt natürlich die ganz Uneinsichtigen, die können aber auch ganz friedlich sein und bleiben trotzdem uneinsichtig. Da kann es zum Beispiel im Bereich der Tierhaltung auch dann zum Tierhalteverbot kommen. Wir beschlagnahmen die Tiere, die da sind, und zukünftig dürfen keine Tiere mehr gehalten werden. Weil wenn jemand Fehler nicht einsieht, dann kann man in der Zukunft ihn ja nicht den Fehler nochmal machen lassen. Das funktioniert ja nicht. Ja. In Gefahr. Also ich persönlich glaube nicht, dass ich bis jetzt in Gefahr bin oder war. Das ist aber in anderen Fällen sicherlich auch anders gelagert. Und es gibt ja auch in anderen Ämtern auch schon Fälle, wo es dann zum Tod von Mitarbeitern geführt hat. Das ist jetzt nichts, was nicht vorkommt.
Aber weil Sie jetzt gerade sagen, im Prinzip ist das ja, ja, eine ganz schlimme Sache, was da schon passiert ist oder was da passieren kann. Oder man übt sich ja tatsächlich tagtäglich in Gefahr, weil man weiß ja morgens nicht, was der Tag für einen übrig hat oder was da im Prinzip passiert und kommt. Aber was genau bewegt Sie denn, diesen Beruf tagtäglich auszuüben mit dem Hintergedanken, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt und wie die nächste Woche wieder aussieht?
Genau das bewegt mich. Ich weiß nicht, was morgens auf mich zukommt. Ich weiß nicht, was nächste Woche auf mich zukommt. Und das macht den Beruf so spannend. Also für mich wäre nichts schlimmer, als ich gehe jeden Morgen ins Büro. Ich weiß, wie der Tag abläuft. Er geht von 8 bis 17 Uhr. Dann gehe ich wieder aus dem Büro raus. Das wäre für mich, glaube ich, die absolute Hölle. Von daher, deswegen mag ich den Beruf. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist spannend. Und ich weiß nie, wie er endet. Das bringt, das muss man durchaus auch sagen, hier und da auch mal Frust, zwangsläufig, weil Pläne durchkreuzt werden, weil Fälle nicht so laufen, wie man es gerne hätte. Aber unterm Strich, wenn man alles objektiv bewertet, für mich gibt es keinen spannenderen Beruf.
Und jetzt sind wir ja schon fast beim Schluss angekommen. Wir haben da noch die letzte Frage, was vielleicht auch die Zuhörer interessiert. Was war denn so der, wenn man das so benennen kann, der größte Erfolg in der Tierkontrolle, wo Sie selbst sagen, da haben wir wirklich, wirklich was aufgedeckt und richtig gute Arbeit geleistet?
Da kommt dasselbe, was wir vorher schon mal hatten. Die Zeit lässt manches verblassen. Und andere Fälle nehmen den Platz ein. Also ich gehe immer dann glücklich nach Hause, wenn man zur Meinung ist, dass man alles, was in seiner Macht stand, auch getan hat. Ob das wirklich nachher immer ausreicht, ist eine andere Frage. Also manchmal hofft man eigentlich auch, dass es unter Umständen der Fall besser ausgegangen wäre. Aber für mich ist immer wichtig, ich muss mein Maximum getan haben. Dann ist alles gut, dann sehe ich das schon als Erfolg. Niederlage ist immer dann, wenn man zu wenig gemacht hat und mehr Optionen gehabt hätte. Manchmal kann man nicht mehr tun, aber dann fehlen einem die Optionen, dann ist das auch okay.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man es so sieht und dass man halt auch das tagtäglich dann auch so bewältigen kann. Weil es ist natürlich zudem, dass jetzt natürlich viele Fälle auf wenig Personal kommen, auch ein Stück weit dann, was die Emotionen oder Psyche angeht, ziemlich belastend oder kann ziemlich belastend wirken, wenn man jetzt, sage ich mal, mehrere Fälle, wo aufgrund von fehlender Optionen nicht weitergeführt werden konnten, hintereinander anstehen.
Gebe ich Ihnen absolut recht. Ist auch das größte Problem eines Amtstierarztes, dass er viele Dinge mit nach Hause nimmt und unter Umständen bei sich belässt. Also man muss schon schauen, dass man insbesondere im Tierschutz, da ist es am gravierendsten, die Sachen teilweise nicht wirklich persönlich nimmt. Sondern ich habe den Beruf, das geltende Recht umzusetzen. Und ich muss mich immer wieder ermahnen, das auch zu tun. Ganz schwierig wird es immer bei den Tierarten, denen man sich besonders verbunden fühlt. Also der Pferdebesitzer reagiert bei einem Pferdetierschutzfall etwas emotionaler als der Hundebesitzer. Ja, ich reagiere als Hundebesitzer in Tierschutzfällen, wo Hunde mit dabei sind, deutlich unentspannter. Und von daher, das muss man schauen, dass man die Dinge eigentlich im Büro lässt und nicht mit nach Hause nimmt. Klammer auf, das funktioniert leider nicht immer. Da ist es aber wichtig, dass man dann unter den Kollegen das Gespräch auch sucht, sich gegenseitig austauscht, um etwas Ballast auch abzuwerfen. Ja, also nichts ist schlimmer, als wie mit nach Hause nehmen und mit niemand drüber zu reden. Klammer auf, reden können wir nur im Kollegenkreis, weil der Datenschutz uns alles andere leider verbietet.
Aber immerhin mit den Kollegen, das ist ja schon mal was. Ja. Noch eine ganz kurze Frage, ganz zum Ende hin. Was können Sie denn unseren Zuhörern raten, zum Beispiel an welche Organisation oder an welche Kontakte kann man sich wenden, wenn man irgendeinen Verstoß gesehen hat oder einem was komisch vorkommt oder tatsächlich auch mal Gefahr in Verzug besteht? Da gibt es ja Möglichkeit, Polizeihundestaffel, Feuerwehr ohne Brand, Veterinäramt, Veterinärdienst. Einfach mal so ein kleiner Überblick oder eine Zusammenfassung. Was kann der Bürger tun, wenn ihm etwas komisch vorkommt?
Also erste Adresse, wenn Gefahr in Verzug ist, Polizei. Aus dem einfachen Grund, die Polizei ist 24/7 besetzt. Das Veterinäramt hat eine 5-Tage-Woche, Klammer auf, wir sind auch am Wochenende unterwegs, aber unser Telefon ist da nicht besetzt. Von daher würde man uns nicht erreichen. Und immer Polizei in dem Fall. Wenn man eine Anzeige machen möchte, ohne dass Not am Mann ist am Anfang, dann kann man das zum einen über die Veterinärämter der Land- und Stadtkreise tun. Das heißt, man muss einfach in seinem Landkreis oder in seinem Stadtkreis kurz im Internet nachschauen, wie ist denn die Adresse. Die ist in der Regel relativ leicht zu finden. Die Unterscheidung ist lediglich, dass manche von einem Veterinäramt und manche von einem Veterinärdienst sprechen. Weitere Option wäre eine Whistleblower-Plattform, die das Ministerium in Stuttgart, also das Landwirtschaftsministerium, bietet, wo man sehr anonym seine Mails absetzen kann und die werden dann an uns weitergeleitet und kommen von daher immer im richtigen Kanal an. Die Grundvoraussetzung ist eigentlich, dass die Information möglichst schnell und direkt zu uns kommt und nicht über fünf Ecken dann erst einmal eine Woche durch die Gegend irrt. Das ist eigentlich das Wesentliche.
Herr Dr. Dura, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für den tollen Austausch und für die, für die Beantwortung aller Fragen, wo wir Ihnen hier jetzt gestellt haben. Wir möchten Ihnen einfach noch gute Nerven und viel Kraft für Ihre Arbeit wünschen und hoffen, dass wir uns doch irgendwann mal wieder hören.
Ich danke fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut und ich glaube, meine Nerven halten durchaus noch ein bisschen was aus.
Wunderbar, da freuen wir uns.
Danke, dass ihr wieder reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren Tierschutz-Podcast oder auch unseren Kinder-Podcast, liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE. Wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Plüms-Team.